Die Biografie der im US-Bundesstaat Virginia aufgewachsenen Schriftstellerin Nell Zink ist so abenteuerlich wie die Literatur, die sie schreibt. Es gibt auf ihrem Lebensweg die erstaunlichsten Abzweigungen, was den Beruf und die Berufung, aber auch was die Orte angeht, in denen Zink gelebt und gearbeitet hat. In Philadelphia zum Beispiel gründete sie ein kleines Magazin, in dem Musiker zu Wort kamen, die über ihre Haus- und Lieblingstiere berichteten. Die Fauna ist ohnehin sehr wichtig in Nell Zinks Leben, das sich mal in Tel Aviv, dann in Tübingen und jetzt in der brandenburgischen Kleinstadt Bad Belzig abspielt. Als Autorin bekannt geworden ist sie hierzulande mit ihrem Debütroman Der Mauerläufer, und allein wie das Manuskript entstand und wie es dann die Herzen der Leserinnen und Leser erobert hat, ist schon wieder Stoff für einen neuen Roman. Über ein überraschendes Leben, einen eigenwilligen Weg zur Literatur und über ihre herzerfrischenden Texte, insbesondere über den aktuellen Roman Nikotin, möchte ich gerne mit Nell Zink sprechen. Guten Tag, Frau Zink.
Hallo.
Sie wohnen, das sagte ich bereits, in Bad Belzig. Nell Zink, was hat Sie denn in dieses bestimmt sehr schöne brandenburgische Städtchen verschlagen?
Also ich besitze eine Streckenkarte der Deutschen Bahn. Und darauf habe ich nach Orten gesucht, irgendwo zwischen Berlin und Dessau, die einen Bahnhof hatten. Und da ist mir Belzig aufgefallen.
Aber Sie kannten es vorher nicht?
Nee, ich habe auch die Wohnung nicht gesehen, bevor ich da eingezogen bin. Ich habe einen Freund aus Berlin dahin geschickt, um es zu besichtigen. Also Belzig war ursprünglich für mich einfach eine Basis. Es gibt da eine gewisse Infrastruktur, von der man nicht immer ausgehen kann in Brandenburg auf dem Land. Schnelles Internet, Drogerie, Post, Schreibwarenladen.
Und wie lange sind Sie da jetzt schon?
Seit 5 Jahren.
Und Sie fühlen sich wohl?
Komischerweise ja.
Warum komischerweise?
Ja, weil da ist wirklich nichts. Aber ich glaube, wenn ich lese oder schreibe, da blende ich sowieso die Welt aus.
Wie habe ich mir das vorzustellen? Haben Sie dann tatsächlich was mit den Nachbarn zu tun? Denken die sich, hey, da wohnt eine bekannte US-amerikanische und auch deutsch sprechende Schriftstellerin? Oder wissen die das gar nicht?
Ja, jetzt denken sie das. Jetzt werde ich mit Respekt behandelt.
Ah.
Glücklicherweise kam ich dann ein bisschen im brandenburgischen Fernsehen und war in großen Zeitschriften zu sehen. Und dann auf einmal hat der Hausmeister mich nicht mehr so verächtlich angesehen. Ich weiß nicht, ob das gutes Deutsch ist. Aber
oh, egal. Das hört sich ganz gut an.
Schön, freut mich.
Also Sie haben da eine kleine Dichterklause und alles ist auf das Schreiben ausgerichtet.
Das mache ich so seit 18 Jahren, seitdem ich nach Deutschland gezogen bin. Da bin ich einfach sozusagen in Rente gegangen, also ohne Geld. Aber ich sagte, das kann es nicht sein. Man lebt nur einmal. Ich kann nicht 40 Stunden in der Woche einfach mal lochen. Weil als ich das gemacht habe, produzierte ich vielleicht so alle 3 Monate eine kurze Kurzgeschichte. Und das war mir nicht recht. Und dann bin ich einfach nach Tübingen ins WG-Zimmer, das gerade geräumt worden war von einer Freundin, und habe mich dort einfach, was meine Freunde dann schnell dazu sagen, ich machte ein freiwilliges asoziales Jahr und dann noch eins und dann noch eins. Und irgendwann war ich pleite, aber ich hatte dann langsam auch Übersetzungsaufträge.
Sie haben gerade Tübingen angesprochen. Dort haben Sie, wenn ich das richtig recherchiert habe, studiert.
Medienwissenschaft. Da habe ich ein bisschen was gelernt. Ja.
Zum Beispiel?
Es gibt ein paar interessante Aspekte von dieser Wissenschaft. Also zum Beispiel, dass es sehr starke Medienwirkungen gibt. Dass Menschen sich den Medien komplett unterwerfen. Nur man selbst ist davon nicht tangiert. Man ist selbst immun, aber die anderen sind den Medien völlig hörig.
Also das glauben wir natürlich nicht. Wie sind Sie denn wiederum nach Tübingen gekommen? Also wir wissen jetzt, okay, Bad Belzig, das war sozusagen a trial and error. Es gab eine gute Infrastruktur, sicherlich auch niedrigere Mieten als in einer Stadt wie Berlin, nehme ich mal an. Aber warum gerade Tübingen zum Studieren?
Tübingen, ich war herumgetrampt in Deutschland im Jahr 83 im Sommer mit einem amerikanischen Freund. Und da ist mir Tübingen einfach angenehm aufgefallen in diesem Sommer. Und dann, als er dann abgehauen ist, habe ich mir überlegt, okay, die Reise war eher unangenehm, hat keinen Spaß gemacht, aber ich will Deutschland nicht verlassen, bis ich ein bisschen Deutsch kann. Und weil Tübingen mir am besten gefallen hat.
Warum? Das müssen Sie uns erzählen. Das ist ja auch unser Sendegebiet.
Man will ja sein Leben nicht verschwenden. Tübingen war damals wirklich auffällig, voller Freaks und Außenseitern, aber die waren nicht so vom gefährlichen Typus. Es war eher die Zeit, wo wirklich alle in Naturfasern mit Clogs an den Füßen, mit Birkenstock-Sandalen. Ich hatte den Eindruck, dass die Hälfte der Studenten auf der Alp wohnten, um dort so irgendwie, weiß nicht, Holz anzubauen. Also es war.
Und sie fanden das lustig, sie haben sich da wohlgefühlt.
Diese Landhippietum ist mir sehr vertraut eigentlich aus meiner Jugendzeit in Virginia. Also die Alb und West Virginia, die hatten damals einiges gemeinsam.
Wenn Sie sagen, dieses Landhippietum ist Ihnen sehr vertraut, vielleicht sprechen wir ein wenig über Ihre Kindheit. Sind Sie auch sozusagen im Landhippietum aufgewachsen?
Nee, ich bin so später in der Adoleszenz drauf gekommen, dass es sowas gibt. Meine Eltern waren eher schon konservativ, also vom Lebensstil her. Und mein Vater hatte einen Job beim Militär im Prinzip, also nicht in Uniform, aber es war eine sehr normale, würde ich sagen, Familie. Mhm. Nichts Ungewöhnliches.
Sie haben gerade eben gesagt, Sie sind dann nach Deutschland gekommen, Sie sind da getrennt, Sie haben dann angefangen, Deutsch zu lernen. Wie haben Sie das gemacht? Systematisch? Haben Sie deutsche Literatur gelesen? Vielleicht sogar Hölderlin, wenn Sie schon in Tübingen gewesen sind? Oder wie muss man sich das vorstellen? Eine Amerikanerin eignet sich die deutsche Sprache an. Wir hören es ja jetzt auch schon. Sie können das sehr gut. Wie haben Sie das betrieben?
Ich war sehr fleißig. Ich war jung, fleißig und mehr oder weniger sprachbegabt. Und ich hatte ein Buch, wo die ganze deutsche Grammatik einem beigebracht wurde mit einem Wortschatz von insgesamt 500 Wörtern. Also, dass man nicht sehr viel Vokabeln pauken musste, sondern einfach diese Grundstruktur der Grammatik bekam. Und ich glaube, das hat mir dann sehr geholfen. Also im Gegensatz zu vielen anderen Amerikanern und Engländern, die ich kenne, beherrsche ich die Grammatik und das schon von Anfang an. Also ich habe mehr oder weniger fehlerfrei gesprochen nach 10 Monaten. Das haben alle gemeint und meine Aussprache war besser als jetzt, weil damals waren es zwei völlig getrennte Hirnlappen, die sich mit diesen zwei Sprachen beschäftigt haben. Also den Schalter umzulegen hat Tage gedauert. Als ich wieder nach USA kam, habe ich wirklich damit gekämpft, Englisch zu sprechen. Jetzt kann ich mit dem Satz wechseln und meine Aussprache ist im Eimer.
Naja, ich würde sagen, so schlecht hört sich das gar nicht an. Also, kommen wir zurück zu Ihrer Station in Tübingen. Sie haben Medienwissenschaften studiert. Haben Sie denn dann auch deutsche Literatur gelesen?
Ja, sehr viel. Und das vom Anfang an, das fing schon an in dieser Zeit im Winter 83, 84 in Rottenburg am Neckar, wo ich bei deutschen Studenten gewohnt habe. Die haben einfach gesehen, wie ich da mit diesen Freaks in Tübingen rumhänge und haben mich sofort eingeladen. Die sagten, komm mit. und brachten mich nach Rottenburg, installierten mich in einer Nische in dem winzig kleinen Häusle, wo sie wohnten. Und dann habe ich den ganzen Winter lang mit ihnen studiert und gelesen. Und also ein Buch, das mir damals so ans Herz gelegt wurde, was mir dann sehr wichtig wurde eine Zeit lang, war Das Schloss von Franz Kafka. Weil eben im Schloss geht es ja darum, dass der junge Mann es nicht schafft, einfach loszulassen, sich umzudrehen und zu gehen. Er fühlt sich verantwortungsbewusst. Er denkt, er ist verpflichtet, da irgendwas zu tun im Schloss. Aber eigentlich könnte er jederzeit aufstehen und gehen, aber er schafft es nicht. Und das war für mich, weil ich einfach dazu erzogen wurde, sehr pflichtbewusst zu sein und immer eine Sache zu Ende zu machen, wenn ich es mal angefangen hatte. Das sind denkbar schlechte Voraussetzungen für eine junge Frau. Man sollte niemals einer jungen Frau sagen, dass sie, wenn sie eine Sache mal anfängt, dass sie bis zum Ende durchhalten muss. Weil dann, wenn man das bei Beziehungen anwendet, nee, da landet man in den allerschlimmsten Bredouillen. Also ich hatte noch nie im Leben einen One-Night-Stand, aber ich hatte Beziehungen, die hätten eigentlich One-Night-Stands sein sollen.
Darüber,
ja. Wie das Schloss von Kafka, das hätte auch für den Protagonisten ein One-Night-Stand sein sollen. So einmal Schloss, also er klopft einmal an, keiner kommt, also tschüss, nächstes Schloss.
So habe ich Das Schloss auch noch nicht gelesen. Ich dachte immer, dass der Protagonist sozusagen das als traurige Lebensaufgabe mit auf den Weg bekommen hat.
Sie haben ja auch eine Vollzeitstelle
Sie meinen, das ist ein bisschen so wie, ich bin im Schloss. Ja, vielleicht ist das auch richtig. Es gibt ja offene und geschlossene Anstalten und der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat sicherlich etwas von beidem. Aber kommen wir weg von diesen Anstalten und von dem Schloss zu Ihrer Literatur. Aktuell ist der Roman Nikotin und dieser Roman erzählt zunächst einmal etwas verworrene Familienverhältnisse. Vielleicht tauchen wir da mal ein. Unsere Protagonistin ist Penny Baker. Und der Roman beginnt mit einer sehr berührenden Szene, denn ihr Vater Norm liegt im Sterben und sie ist die Einzige, die sich um den sterbenden Vater kümmert aus der Familie. Warum eigentlich?
Also es gibt vor dieser ersten Szene, von der Sie sprechen, gibt es noch eine Szene, eine kurze Szene zum Einstieg und davor noch eine noch kürzere Szene. Und in dieser zweiten Szene, die so als Prolog da angehängt ist, sieht man, wie eng die Beziehung ist zwischen Penny und ihrem Vater. Also mit den Söhnen hat dieser Mann, Norman Baker, große Konflikte, weil sie haben eine gewisse Art arrogante Maskulinität, alle. Aber die kleine Penny, die ist davon ausgenommen. Sie ist nicht in einer Konkurrenzsituation mit dem eigenen Papa, sondern die sind einfach nur gut befreundet. Und als er dann stirbt, ist sie die Einzige. Die anderen haben sehr starke Emotionen, was ihn betrifft. Aber das ist alles sehr so emotional aufgeladen, ein bisschen symbolisch und so. Und bei ihr ist es einfach, dass ihr der beste Freund wegstirbt und dass sie nicht weiß, was sie tun soll und wie sie leben kann ohne ihn.
Wenn Sie von den anderen sprechen, dann erklären Sie doch.
Diese zwei Brüder. Sie hat zwei Halbbrüder aus erster Ehe von ihrem Papa.
Und dann gibt es noch eine etwas obskure Mutter. Was hat die denn für Probleme?
Also die Mutter ist eine indigene Frau aus Kolumbien, die dann als Teenagerin in Kolumbien quasi vom Stamm abgehauen ist. Und die ist dann von Vater, vom Norman Baker, auf eine Müllkippe in Cartagena aufgegabelt worden als Jugendliche, so mit 13. Und dann irgendwann später, sie ist in ihn dann sofort verknallt. Warum auch, ist eine andere Frage. Das ist wahrscheinlich der erste Mann, der je nett zu ihr war. So ungefähr sieht es aus. Sie ist missbraucht worden, eventuell auch von dem einen Stiefbruder von Penny. Und das mache ich im Roman nicht ganz klar. Und diese Frau heiratet dann mit 18 ihren Retter und wird Geschäftsfrau in den USA. Sie geht ans College, kriegt einen guten Job und macht so Human Resources, Personal.
Was diese Familienverhältnisse kennzeichnet, ist das Vage. Sie haben es vorhin auch schon angedeutet, Sie erzählen das nicht alles aus. Die Familienverhältnisse sind, man könnte das neutral formulieren, etwas unübersichtlich. Denn diese Brüder Matt und Patrick scheinen, im Englischen würde man wahrscheinlich sagen, etwas strange zu sein. Matt vor allem. Und Patrick ist gar nicht mehr da, der ist spurlos verschwunden. Und das Verhältnis von Amalia zu ihrem Mann und Erretter ist auch nicht ganz normal. Wie sind Sie darauf gekommen, die Familienverhältnisse in dem Roman eben genauso anzulegen?
Also Matt ist ein Bösewicht. Das ist der eine ältere Bruder, der präsent ist. Der andere wohnt ja in der Südsee. Der Matt ist ein Bösewicht. So wird er präsentiert, aber vor allem wirklich nur über seine Haltung Frauen gegenüber wird er ein bisschen so in dieses sehr negative Licht geworfen. Aber sich selbst sieht er nicht so. Er erklärt es selbst seinem Vater in einer Anfangsszene, dass er sehr viel für die Ökologie des Planeten tut durch seinen Beruf. Der ist nämlich Müllwagendesigner.
Ich wusste gar nicht, dass es so einen Beruf gibt, als ich das bei ihm gelesen habe.
Also der Müll wird in seinen Müllwagen so sehr viel kleiner zerquetscht als bei anderen, die nicht so gut sind. Und dadurch nehmen sie nicht so viel Platz auf der Müllkippe ein und der Müll muss nicht verbrannt werden und dann entstehen keine Dioxine. Und er ist ganz stolz auf das, was er macht. Es ist anspruchsvoll, er ist selbstständig. Und wenn man diese Szene nicht gelesen hätte, die ich halt geschrieben habe für ihn, wo er sich wie ein richtiges, okay, nicht besonders nett aufhört, dann würde man denken, okay, Matt ist groß, schön, gut angezogen, reich, hat einen tollen Beruf, den er sich selbst ausgedacht hat. Der Mann ist echt ein Fang, der ist toll. Und damit natürlich geht er auch hausieren, er hat ja seine Freundinnen. Aber seine Arroganz und sein Gefühl von Überlegenheit ein bisschen auf Sexismus aufgebaut ist, das ist in dem Buch von Anfang an explizit.
Matt wird dann auch noch eine wichtige Rolle spielen, so könnte man sagen. Allerdings erst nach dem Tod des Vaters, wenn die Geschichte so richtig ins Rollen kommt. Nämlich Norm, der Vater von Penny, hinterlässt ihr ein oder den Kindern ein verfallenes Gebäude, in dem eine Gruppe von Anarchisten wohnt, die das Haus nämlich besetzt halten und nach ihren Vorstellungen instand gesetzt haben. Was sind denn das für Leute?
Also das sind Unterschichtler. Keiner kommt aus einer Familie mit Geld. Das sind einfach Leute, die keine normale Miete zahlen können. Das ist gar nicht mehr so ungewöhnlich. Also der Roman spielt in der Jetztzeit, also in 2016 im Prinzip. Und es ist einfach völlig normal, dass junge Menschen mit der Miete kämpfen. Und davon gibt es immer eine Untergruppierung, die sich einfach weigert, überhaupt Miete zu zahlen. Und weil es schon lange so ist, dass politische Aktivisten in den USA in den Großstädten merken, hier stehen Häuser leer, wir würden gern Vollzeit uns einer Sache widmen, die sich nicht bezahlt macht, wo wir nichts dafür bekommen. Also das kann man so kombinieren, dass es einfach zur Tugend dazugehört, umsonst irgendwo zu wohnen, damit man in Vollzeit die Bäume schützen kann oder die Fahrradaktivismus betreiben kann oder gegen HIV kämpfen kann oder sowas. Und ich habe solche Communities gekannt in New York und in Philadelphia. Das im Roman habe ich dann in Jersey City geortet. Das ist ein armer Vorort von New York, sehr nah an New York, aber eben weil es in Bundesstaat New Jersey liegt, völlig uncool. Kein Mensch will dahin ziehen. Die Gentrifizierung verläuft sehr, sehr langsam in New Jersey. Und dort liegt einfach das Haus von Norms Eltern, das dann freiwillig gewesen ist eine Zeit lang und dann besetzt wurde.
Also, und in diesem Haus, das Nikotin genannt wird von den Bewohnern, da gibt es unter anderem die Gründungsmitglieder Jazz und Rob. Und von den beiden ist Penny stark fasziniert. Und
also, was die Leute in diesem einen Haus gemeinsam haben, ist, dass sie rauchen und in keinem anderen Haus wohnen dürfen. Deswegen haben sie ihr Haus Nikotin genannt. Also es gibt auch ein feministisches Haus, das heißt Stay Free. Und es gibt ein Haus, wo alle gegen Klimaerwärmung kämpfen. Hieß ursprünglich Pangea. Aber ja, ihr Haus ist Nikotin.
Und Penny, wie gesagt, findet das hoch faszinierend, weil sie vielleicht auch genau diesen Gegenentwurf zu ihrem alten Leben zwar nicht kennt. Ihr Vater Norm, das können wir vielleicht noch so einschieben, hat als so eine Art Schamane gearbeitet, auch in so einer im Grunde genommen Alternativkultur durchaus zugehörig. Und jetzt taucht sie da ein in diese Kommune Nikotin. Rauchen Sie übrigens?
Nein, noch nie. Ich hatte mit 12 schon die Erlaubnis und damit war die Sache für mich vom Tisch. Es war nie interessant.
Das Interessante ist ja, dass Nikotin, also jetzt der Stoff selbst, in diesem Roman eine doppelte Bedeutung hat. Einerseits ist der Symbol für die Freiheit, die machen da, was sie wollen, sie rauchen und der Rob zum Beispiel, der kaut auch diesen Tabak. Auf der anderen Seite ist das Nikotin auch das, was es eben auch ist, nämlich ein Suchtstoff. Können Sie mal beschreiben, inwieweit hier Freiheit und Unfreiheit in diesem Stoff Nikotin zusammenkommen?
Das ist wie bei jedem Medikament. Und ich präsentiere das, ich denke, zum Teil auch als, wie sagt man im Deutschen, Self-Medication. Also das sind Menschen, die haben Probleme und die denken, sie können diese Probleme mit Nikotin vielleicht auch loswerden zum Teil. Und das kommt häufig vor in den USA, wo das Gesundheitswesen unterfinanziert ist, dass Menschen sich selbst überlegen, was könnte ich nehmen, damit es mir besser geht. Und das Problem, das Rob hat, ist zum Beispiel ein Stück weit sein Sextrieb. Das wird er gerne loswerden. Das macht er dann mit Nikotin und Alkohol. Eine andere ist manisch-depressiv und findet, dass es ihr besser geht, dass sie so einfach das Gleichgewicht besser halten kann, wenn sie Zigaretten raucht. da lebt niemand mit einer Obsession, aber das sagen ganz viele, dass wenn man obsessiv ist, das Rauchen dann einen ablenkt. Also Nikotin ist ein starker Stoff und hat Wirkungen, die man ausnutzen kann. Es ist natürlich auch giftig und bringt einen um. Und also man unterwirft sich dann diesem langsamen Tod. Das sagt die Jazz. Die Jazz ist ja eine, die sich selbst Schnitte zufügt und so. Und die ist selbstzerstörerisch und für sie gehört Nikotin einfach dazu. Und inwieweit in unserer Kultur dann Freiheit mit Selbstzerstörung assoziiert ist, so, die Assoziation ist auf jeden Fall vorhanden.
Wenn wir mal die Verhältnisse in der Kommune Nikotin vergleichen mit den Familienverhältnissen, aus denen Penny kommt, sind sie beide gleichermaßen unübersichtlich. Die Kommune präsentiert etwas Freies, andererseits sind sie anderen Zwängen unterworfen, einmal der Selbstorganisation, aber auch durch den Drogenstoff Nikotin in diesem Fall. Die Familie ist geprägt von ökonomischen Abhängigkeitsverhältnissen und psychischen Problemen. Genommen beschreiben sie ja überhaupt das Zusammenleben von Menschen durchaus als immer unglaublich kompliziert oder als nahezu unmöglich. Also es gibt keinen Ausweg. Man denkt so, hey, so eine Kommune könnte ein Ausweg sein, ist es aber ganz offensichtlich nicht.
Also ich gebe mir große Mühe, Realistin zu sein, wenn ich schreibe. Also am Stil, an der Stilisiertheit, an den Stories, die ich erzähle, könnte man manchmal denken, das soll nicht so realistisch sein. Aber ich will nie so weit weg von der Realität, von der Welt, so wie ich sie kenne, abdriften. Und eine idyllische Kommune oder Gruppenhaus oder besetztes Haus habe ich nie erlebt. Auf keinen Fall. Es ist ständig alles im Wandel. Es sind immer Konflikte da. Es sind immer so entgegengesetzte Bewegungen innerhalb des Hauses. Die Harmonie ist wirklich nur dann da, wenn eine, normalerweise eine Frau, sich einfach bereit erklärt, für alles aufzukommen, was die anderen sonst nicht machen. Also das habe ich erlebt. Es kann idyllisch sein, wenn irgendeine da ist, die putzt, kocht, sich um alle kümmert und arbeiten geht.
Also könnte man sagen.
Aber in diesem Haus, in dieser Community gibt es diesen Menschen nicht.
Eigentlich nicht. Penny könnte es sein. Es ist eine Ansammlung, könnte man auch sagen, von Egoisten, weil sie sich eben nicht um die anderen kümmern. Idealtypischerweise müsste ja Familie so organisiert sein, dass es eine Solidargemeinschaft gibt. Sind die Probleme in dieser Kommune Nikotin möglicherweise auch deshalb vorhanden, weil die Familienverhältnisse, aus denen die Figuren kommen, so zerrüttet sind?
Also diese Vorstellung der Familie als Solidargemeinschaft, das ist für mich auch kulturell geprägt und es passt nicht wirklich auf den mittel- bis nordeuropäischen Protestantismus, der in USA oder auch in Deutschland dominant ist. Da werden die Kinder schon gerne zu Nestflüchtern.
Irgendwann schon, aber erstmal wird ja.
Aber in USA ist es auf jeden Fall eher der Normalfall, dass man von den Eltern keine größeren Geldgeschenke bekommt. Dass man nicht davon ausgehen kann, dass das erste Haus von den Eltern mitfinanziert wird. Die Eltern kleben einen Aufkleber aufs Auto, wo drauf steht, ich gebe das Erbe meiner Kinder aus. Und ich glaube, das wird in Deutschland anders gehandhabt und je weiter man nach Süden geht, umso solidarischer sind die Familien bis hin zu den Clans des Nahen Ostens, wo das Individuum kaum noch vorhanden ist. Der Familienoberhaupt ist ein Individuum und die anderen haben sich unterzuordnen. Das ist sehr weit weg vom amerikanischen Grundgedanken, mit dem ich aufgewachsen bin, der Individualismus. Die Idee, dass jeder sich selbst verwirklichen darf, ich glaube, es ist auch im deutschen Grundgesetz verbrieft, das ist bei uns einfach gegeben. Und natürlich kann das auch zu Konsumkult führen und zu Selbstsucht und zu vielen bösen Dingen. Aber dass Menschen in anderen Industrieländern so anders wären, das ist, glaube ich, sozialpsychologisch nicht belegt. Also, dass diese Familienmodelle im Buch sich nicht immer gegenseitig unterstützen, das ist für mich auch Realismus.
Dass noch nicht einmal so eine Kommune das wirklich auffangen kann, erkennt man als Leser und als Leserin auch daran, wie die sexuellen Verhältnisse sind. Sex ist überhaupt ein ganz wichtiges Thema, wenn ich jetzt mal so sagen darf, in ihren Romanen, die in deutscher Sprache vorliegen. Einmal Mauerläufer, da geht es ständig zur Sache, aber auch in Nikotin. Trotzdem gibt es ein Problem, denn zum Beispiel Penny, die stark auf Rob steht und den am liebsten dauernd verführen will, steht die Droge Nikotin dazwischen. Und mir ist aufgefallen, dass sie, wenn sie über Sex schreiben, dann hat das oft etwas sehr Grelles, etwas völlig Überdrehtes und dann auch etwas abrupt Endendes. Was für eine erzählerische Funktion hat denn dieser Sex in ihren Romanen?
Also die Romane, die ich bisher veröffentlicht habe, die gehen zumindest anfangs um junge Menschen. Und in diesem Buch sind praktisch alle jung. Das ist für mich auch ein Stück Realismus. Die jungen Menschen, die ich kenne, interessieren sich ein Stück weit für Sex.
Wenn sie denn nicht zu viel rauchen, wie Rob.
Ja, die haben dieses Interesse. Es spielt eine große Rolle in ihrem Leben. Und auch paradoxerweise bei der Familiengründung. Also die Familie ist natürlich sexuell tabuisiert. Man darf kein Familienmitglied anfassen. Das ist ganz, ganz schlecht. Aber wenn man sich eine Familie wünscht und die Wärme und Nähe einer Familie, was macht man dann? Man geht auf Dates und gründet eine sexuelle Beziehung, die dann eventuell 50 Jahre lang als sexuelle Beziehung halten sollte. Und das ist dann die Familie. Haben die beiden irgendwas miteinander zu tun? Aber natürlich hatte die kleine Penny kein sexuelles Verhältnis mit ihrem Vater. Aber als er weg ist, um diese Nähe, diese Wärme zu kriegen, die sie sich wünscht. Sie bräuchte eine sehr, sehr enge Freundschaft, sagen wir mal. Und natürlich gibt es, um zu dieser engen Freundschaft zu kommen, in unserer Kultur auf jeden Fall eine Abkürzung über die Sexualität. Und die Leute, natürlich, das ist auch ein Stück weit automatisiert, wenn sich schöne junge Menschen ansehen, wenn sie jeden Abend im gleichen Haus schlafen gehen und zusammen aufwachen, dann können sie auf Gedanken kommen.
Und landen im Bett, was ja auch nicht weiter verwunderlich ist. Trotzdem erzählen sie den Sex sehr, sehr variantenreich, um das mal so zu formulieren. Wir haben eine Penny, die hinter dem Rob her ist. Wie sich das dann auflöst, möchte ich jetzt hier nicht ausbuchstabieren. Und wir haben noch eine ganz andere wilde Beziehung. Und zwar zwischen erwähnter Jazz, die ohnehin etwas durchgedreht ist, und dem Halbbruder von Penny, nämlich Matt. Was passiert zwischen den beiden?
Also Jazz ist eine, die sehr viel auf ihre eigene Attraktivität hält. Sie ist nicht besonders gut aussehend. Außer Matt ist da in diesem Buch Rob. Also die zwei Männer sind schön anzusehen. Die Frauen haben dann andere Methoden. Und die Jazz ist einfach charmant ohne Ende. Ein bisschen so angelehnt an den Kleopatra von Plutarch. Oder wie sagt man Plutarch?
Plutarch.
Gut, Plutarch im Deutschen. Wo er immer wieder sagt, ja, okay, sie hat alle Männer um den Finger gewickelt, aber eigentlich sah sie nach nichts aus. Sie war einfach so unglaublich interessant, dass man sie nicht widerstehen konnte. Und ja, so toll ist meine Jazz auch nicht, weil die ist kein Mythos. Ich muss sie ja reell darstellen. Aber der Matt ist einfach einer, der denkt, er kriegt jede, die er will, weil er reich und groß und gut aussehend und so weiter ist. Und als er die Jazz kennenlernt, wieder sträubt sie sich, weil die Situation ist völlig unmöglich. Er kommt in ihr Haus rein und will sie sofort rauswerfen, will sie obdachlos machen.
Denn er hat ganz andere Pläne mit dieser Kommune. Er will daraus nämlich ein kulturelles Zentrum machen und ganz viel Geld verdienen.
Und sie flirtet trotzdem mit ihm, was ihr sofort eine Art Machtposition gibt. Und sie versucht, diese Machtposition zu erhalten. Das ist für sie eine interessante Herausforderung, mit diesem Mann, der sie fertig machen will, was anzufangen. Ob sie der Aufgabe gewachsen ist, ist eine andere Frage.
All diese Verwicklungen, die sexuellen, die psychologischen innerhalb der Kommune, die verdrehten Familienverhältnisse, erzählen sie in einem Tonfall, der sich abwechselnd zwischen ganz ernst, hohem Ton, sie nennen das Realismus, es ist durchaus, sagen wir mal, stilisiert auch, jedenfalls liest man das so, und auf der anderen Seite unendlich komisch. Wie wichtig ist Ihnen Humor für Ihre Literatur?
Also ich glaube, Humor ist einfach ein Teil von mir. Also in Stresssituationen reagiere ich mit Humor. Das ist nicht gut. Das ist,
warum nicht?
ich finde, man sollte sich selbst ernst nehmen, wenn es überhaupt geht. Und, aber das ist etwas, das ich jetzt quasi im Alter versuche zu verstehen und zu erlernen, mich selbst ernst zu nehmen, mich so aufzuführen, dass ich ernst genommen werde und immer mal wieder an den eigenen Vorteil zu denken oder ob es mir gut geht oder solche Dinge. Aber so bin ich nicht aufgewachsen. Ich dachte, man sollte für andere leben, sich unterordnen, sich selbst nicht allzu ernst nehmen. Und dann macht man eben Witze. Und wenn man sehr viel Übung hat im Witze machen, dann macht man sie auch beim Romane schreiben. Und dass die Romane dann dadurch lustig werden, trotz der Ernsthaftigkeit der Themen, das macht sie dann interessant zu lesen. Und ich finde, es gibt natürlich Besseres im Leben als Humor. Ich würde Humor nicht ganz weit oben einstufen. Aber so eine Art sanfte Akzeptanz von der ganzen Realsatire, die uns umgibt, täglich. Das kann man als Humor bezeichnen oder nicht. Aber wenn man nicht wegschauen kann oder will, dann ich für meinen Teil, ich mache dann manchmal Witze.
Wenn man sich mal detailliert mit ihren Texten auseinandersetzt, stellt man sehr schnell fest, dass Ernsthaftigkeit, Humor ein großes formales Spielfeld sind. Und wir haben das aber auch bis in die Satzstruktur hinein. Also große Gegensätze. Zum einen lange Nebensatzelegien und dann wieder ultrakurze Sätze. Man hat gewitzte Reflexionen und dann wieder Dialoge. Also ich weiß nicht, ob man das in einem Stichwort zusammenfassen kann, aber ihre Poetik ist wild. Ist das das, was Sie wollen?
Ja, ich habe das bewusst angestrebt. Ich kann auch anders.
Sie können auch anders?
Ja, das merke ich bei dem Roman, den ich aktuell schreibe, weil einfach eine gewisse Entspannung, so Erleichterung eingetreten ist, weil ich mich als Schriftstellerin etabliert habe, habe ich nicht so viel Angst vor dem Leser. Und wenn ich dem Leser was biete, bin ich nicht so stark motiviert, das ihm sofort wieder wegzunehmen. Und vielleicht ist dadurch der Mauerläufer, ich weiß nicht, ob ich so ein Buch immer noch schreiben könnte. Ich schreibe halt aus Gewohnheit, das ist für mich so, ich will nicht sagen wie atmen und essen und trinken, aber das ist einfach etwas, das ich schon sehr lange sehr gerne mache und so bewusst ein Kunstwerk erschaffen mit sehr viel ästhetischer Distanz, das mache ich. Ich versuche es, aber irgendwo im Hinterkopf weiß ich, dass das Eigenartige an mir wird so oder so durchscheinen. Ich kann versuchen, so konventionell zu sein, wie ich will. Es wird trotzdem so für mich interessant, weil ich habe mir selbst gegenüber null Geduld. Wenn es für mich langweilig wird, dann bin ich sofort so sauer auf mich selbst. Und beim Schreiben von Nikotin, da habe ich bewusst das Fernsehen als Vorbild genommen. Diese schnellen Wechsel von dramatischen Höhepunkten zu lustigen Späßen, das hat man immer im Fernsehen. Das merkt man nicht so leicht, weil es einfach mit Musik überbrückt wird oder so. Man ist es gewohnt in der Situation.
Das leuchtet mir sehr ein, dieser Vergleich mit dem Fernsehen. Was mir beim Fernsehen auffällt, ist jedenfalls das Spiel mit den Emotionen der Zuschauer. Und da wird man auch nach oben und nach unten gejagt. Und das übersetzen sie auch in Sprache. Und das beeindruckt nicht nur mich, sondern auch viele Kritiker. Vielleicht gehen wir doch nochmal zurück. Sie haben gerade eben gesagt, für Sie ist Schreiben wie Atmen. Wann haben Sie denn Ihre ersten Kurzgeschichten, Ihre ersten literarischen Texte geschrieben?
Wahrscheinlich wie jeder andere auch im Kindergarten, wenn man.
Was heißt hier wie jeder andere auch? Es gibt ja auch Spätberufene oder. Naja.
Also. Ist es nicht so, dass man dann. Also, vielleicht führt jemand anders die Feder, aber das Kind muss erzählen, es wird aufgeschrieben und dann macht man ein Bildchen dazu. Und ich hatte die Gewohnheit dann im Kindergarten dann immer Geschichten zu schreiben über einen purpurfarbenen Kanguru, der bei Indianern lebte.
So. Darauf muss man ja auch erstmal kommen. Hat Ihnen das jemand eingeflüstert?
Nicht, dass ich wüsste. Mm. Ich fand einfach die Farbe gut und das Tier gut und damit war für mich die Sache gebongt.
Haben Sie die Geschichten noch?
Nein. Meine Eltern hatten sehr viele Sachen, die dann einfach irgendwann verschollen sind bei irgendwelchen Umzügen.
Aber Sie haben dann auch im Laufe der Jugend immer weiter geschrieben?
Ich habe dann so in der Schule geschrieben, College geschrieben, als berufstätige junge Sekretärin geschrieben, aber ich hatte nie die Gewohnheit, das anderen Leuten zu zeigen.
Haben Sie nicht mal dran gedacht, das auch dann einem Verlag zu schicken?
Nee, das Doofe ist, ich glaube, das können sich, ich weiß nicht, ob es eine Generationenfrage ist. Ich bin nicht die Jüngste, ich bin 64 geboren. Und ich wurde einfach nicht so gefördert. Oder eine Freundin auf der Schule hat mir erzählt, sie hätte einen Lehrer gehört, wie dieser Lehrer einem anderen Lehrer gesagt hätte, ich sei die talentierteste Schreiberin, die ihn in 40 Jahren Unterricht je über den Weg gelaufen sei oder sowas. Hat mir irgendjemand das gesagt? Nein. Also vielleicht dachten sie, wenn man mir so ein Kompliment macht, dann komme ich auf irgendwelche und standesgemäße Gedanken oder sowas. Aber auf jeden Fall sagte mir niemand.
Dann würden Sie vielleicht Schriftstellerin werden wollen.
Genau, mir sagte niemand, oh Nell, du könntest vom Schreiben leben. Ich kannte dann Leute, die nur damit gekämpft haben, mit Versuchen vom Schreiben zu leben, als Journalistin oder sowas. Und mir war von Anfang an klar, ich wollte, weil ich in sonst nichts meine Freiheit hatte, ich wollte in der Kunst meine absolute Freiheit haben. Ich wollte nicht von irgendeinem Redakteur oder Lektor beeinflusst werden. Ich wollte, dass niemandem zur Kritik vorlegen müssen. Ich wollte einfach meinen eigenen Weg gehen und basta. Und ich war ziemlich sicher, dass sich niemals irgendeiner dafür interessieren würde.
Aber dann hat sich jemand dafür interessiert. Und zwar ein ganz berühmter Schriftsteller, nämlich Jonathan Franzen.
Da
Sie lachen schon.
Ja,
weil wahrscheinlich so viele Leute danach gefragt haben. Denn Jonathan Franzen, der Autor zum Beispiel von Büchern wie Freedom, Freiheit oder Die Korrekturen auch und nicht nur in Deutschland, ein großer Erfolg. Mit dem haben Sie dann plötzlich Kontakt gehabt. Wie ist das überhaupt damals gewesen?
Das wäre nicht gegangen, ohne dass ich die in absoluter Unschuld und Reinheit eines einfach mich an ihn gewendet hätte, wegen einem Anliegen, das mit Vogelschutz zu tun hatte. Ich kannte seine Sachen nicht wirklich. Ich brachte ihn immer als Journalist mit Ian Fraser durcheinander. Aber er schrieb für das Magazin New Yorker und da hatte er im 2013, aber auf jeden Fall, er hatte einen Artikel veröffentlicht über die Vogeljagd am Mittelmeer und er hatte dabei den Balkan nicht erwähnt. Und ich hatte einen sehr, sehr guten Freund, Martin Schneider-Jacobi von der Stiftung Euronatur in Radolfzell. Und der Martin arbeitete auf dem Balkan. Und hatte mir sehr viele spannende Sachen erzählt über den Vogelschutz auf dem Balkan. Und ich wollte einfach Jonathan Franzen aufklären. Und weil Martin nach Öffentlichkeit lechzte, weil er richtige Geldprobleme hatte mit seinen Projekten, dachte ich, oh, wenn Jonathan Franzen über Martin schreiben würde, das wäre der Clou, das wäre so toll. Und dann habe ich versucht, Martin Schade-Jacobi an Jonathan Franzen zu verkaufen. Das war mein Projekt. Und dann ist es wirklich passiert. Der Jonathan Franzen ging mit Martin nach Kroatien, Bosnien, Albanien, 2 Wochen. Okay, das ist halt der Teil der Geschichte, die mir immer noch am meisten Spaß macht, dass es funktioniert hat. Und dann hat Martin kurz darauf Lungenkrebs bekommen. Und das endete so, wie es normalerweise endet. Aber der Franzen hatte sich dann so gewisse Sympathien für mich entwickelt und hat einfach gesagt, okay, viele Manuskripte, die ich geschrieben hatte, hatte ich selbst nicht mehr. Weil er hat von Anfang an von dieser Korrespondenz, wo ich ihm über Martin geschrieben habe, hat er gemeint, ja, Sie schreiben sehr gut, haben Sie schon mal was geschrieben? Und ich sagte, ja, aber nur für einen Freund, so habe ich nicht mehr. Und dann habe ich bei meiner Mutter ein Manuskript gefunden. Und dann hat sich rausgestellt, die Datei gab's doch noch bei dem Freund, für den ich es geschrieben hatte. Und ich habe das an Franzen geschickt. Und dann sagt er, okay, na, jetzt schickst du mir alles, was du hast. Also du darfst nicht mehr löschen. Versprich mir eines, du löschst nie wieder irgendwas, was du schreibst. Das war's. Ab jetzt geht alles an mich. Und daraufhin hat er dann versucht, mein Agent zu werden. Ja, also es ist einfach eine Odyssee, eine lange, komplizierte Geschichte, weil er wollte nicht, er hatte keine besondere Lust, so diese obskure Amerikanerin in Deutschland zu helfen. Aber ich ließ schon wegen Martin nicht locker.
Vor allem, er hat ja dann auch sie überredet, ihren Roman The Wall Craper, der Mauerläufer, zu schreiben.
Nee, das habe ich aufs Trotz geschrieben. Ziemlich am Anfang, als er mir geschrieben hat, ja, Frau Zink, ich hoffe, dass Sie das Schreiben irgendwann mal ernst genug nehmen, dass Sie was fertig schreiben oder so. Der Franzin ist gerne grausam. Und daraufhin habe ich mich einfach hingesetzt und in 4 Tagen so die erste Hälfte vom Mauerläufer geschrieben. Also
in vier Tagen,
je zu 10 Stunden, habe ich das geschrieben mit sehr vielen Verweisen auf neuerlichen E-Mails von Franzin drin. Es ist ein Buch für Franzin geschrieben. Ich hatte ihn erklärt, dass ich für Freunde schreibe. Er war ja kein Freund von mir, aber ich habe das halt für ihn geschrieben. Das war ein privates Geschenk. Und dann sagt er, oh, okay, Sie können schreiben. So. Ich muss halt den Respekt, den ich von ihm jetzt bekomme, musste ich erkämpfen.
Mhm. Hätten Sie denn gedacht, dass der Mauerläufer, der dann in den USA zunächst einmal rauskam, mit Hilfe wieder von Jonathan Franzen so ein Erfolg wurde? Haben Sie damit gerechnet?
Also ich schon. Mir war das klar. Also ich
dann, warum?
Ich habe mich dann schlau gemacht, wie steht's jetzt mit der zeitgenössischen amerikanischen Literatur, weil ich las damals das Zeug noch nicht. Und dann habe ich gesehen, oh, ich bin sehr viel besser als diese anderen Bücher. Und dann hat es mich nicht im geringsten überrascht, als ich dann 2 Rezensionen im New York Times bekam und dass ich im New Yorker porträtiert wurde und so. Das fand ich alles völlig normal. Das war für mich.
Also selbstbewusst wurde, sind Sie
das,
aber auch.
Das Leben wurde von den Kopf auf die Füße gestellt, endlich, weil ich hatte ja 35 Jahre lang so alleine in der Wüste gelebt und geschrieben. Und dass die Anerkennung dann doch kam, war für mich eigentlich das Normalste der Welt. Was davor kam, war nicht normal. Ich bin sehr viel entspannter und wirke wahrscheinlich sehr viel geistesgesünder jetzt als früher.
Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Der Mauerläufer ist, das sei vielleicht noch eingeschoben, ein wilder Eheroman, der von Seitensprüngen, Vogelbeobachtungen, vom Ökoaktivismus und noch vielem mehr handelt. Sie haben gerade eben gesagt, Sie schreiben aktuell an einem neuen Text. Wovon wird denn der handeln?
Diesmal geht es um einen Rockstar. Es fängt in 88 in New York City an und seine Freundin, eine Computerprogrammiererin, die so als junge Punkerin von ihren Eltern, von ihren stockkonservativen Eltern in Washington D.C. ausbüchst Richtung New York City und dort auf einen ganz netten Hipster aus Racine, Wisconsin trifft. Die haben dann eine gemeinsame Tochter, die dann in 2016 an der Präsidentenwahlkampagne von Jill Stein von den Grünen arbeitet. Und ich liebe dieses Buch über alles, aber
also ich
bin
schon,
mittendrin, es zu schreiben und kann es noch nicht beschreiben.
Sie müssen das ja auch nicht in allem Details schon uns verraten. Wir wollen das ja auch alles selber lesen. Haben Sie mal daran gedacht, ich nehme an, Sie schreiben es wieder auf Englisch, oder?
Ja klar, ich schreibe kein Deutsch.
Ja, Sie könnten aber, würde ich nach diesem Gespräch sagen. Warum nicht mal auf Deutsch schreiben?
Mein Englisch ist extrem gut. Nee, wirklich. Mein Englisch ist sehr gut. Das ist auch ein Altersvorteil.
Also korrigieren Sie denn die Übersetzungen?
Nee, den Fehler mache ich nicht mehr. Gegen eine Muttersprachler kann man nichts ausrichten. Die haben immer recht.
Aber Sie sind zufrieden mit den Übersetzungen?
Ja, klar. Ja, ja, also manchmal überrascht es mich, wie übersetzt wird. Also zum Beispiel gibt es eine Figur im Mauerläufer, die heißt Miss Mangy Dread. Und das hat mein Lektor und der Belletristikchef von Rowohlt, Thomas Überhoff, dann mit Schlunze Dread übersetzt. Und meine ganzen Freunde aus Südwestdeutschland, die sagen das, Schlunze? Was ist Schlunze? Was soll das? Die sind sehr unzufrieden mit Schlunze Dread. Aber der kommt ja aus Hamburg, nichts zu machen.
Nichts zu machen, das ist vielleicht auch ein gutes Schlusswort für unser Gespräch. Aber bevor wir uns verabschieden, vielleicht noch ein Blick in die Zukunft. Ihr Leben war so von Wendungen, von Abzweigungen, habe ich am Anfang gesagt, geprägt. Sie haben zwischendurch noch in Tel Aviv gelebt, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Sie sind nach Deutschland gekommen. Haben Sie vielleicht noch mal Sehnsucht nach Amerika? Wollen Sie wieder zurückgehen?
Ich gehe da gerne wieder zurück. Aber
dort leben auch?
Auf Englisch sagt man, nice place to visit, wouldn't want to live there.
Also Sie möchten in Deutschland leben?
Also ich lebe sehr gerne hier. Ich zahle sehr viel Einkommensteuer und gerne an einen Staat, wo nicht über die Hälfte für Rüstung geht. Also ich finde es schön, jedes Mal, wenn ich so eine arbeitslose, alleinstehende Mutter sehe mit ihrem Kinderwagen, denke ich, die habe ich schon adoptiert.